Hallo und herzlich willkommen zu Teamschere Nummer 15. Ich bin Cheryl und ich sitze hier wie immer mit Jan. Hallo Jan.
Ja, grüße. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und wie eigentlich immer mal wieder mit einem sehr interessanten Film.
Ja, wir werfen ja jetzt quasi, wenn alle anderen Podcasts so Sommerpause machen, schmeißen wir noch so eine absolut nicht sommerliche Horrorfolge. Wir reden heute über einen koreanischen Film, A Tale of Two Sisters von 2003 von Kim Ji-woon und der hat auch?
I Saw the Devil ist, glaube ich, von dem.
Ja, genau, der hat I Saw the Devil gemacht.
Den kenne ich aber auch nicht. Hast du den gesehen?
Ich habe den gesehen, das ist ganz witzig, weil ich nämlich nicht wusste, dass das vom selben Regisseur ist. Also ich habe den A Tale of Two Sisters halt in den 2000ern irgendwann geguckt und vor, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren oder so I Saw the Devil gesehen. Ja.
Hat eh ein interessantes Oeuvre, sage ich mal. Also ich kenne keinen weiteren Film von ihm, aber da ist auch dieser The Good, The Bad and The Weird dabei, den man ab und zu irgendwo sieht. Den haben in meiner Letterboxd-Bubble viele gesehen. A Bittersweet Life sagt mir auch irgendwas.
Also I Saw the Devil haben bei mir auch ganz viele Leute gesehen und da merkt man auch, dass der auf jeden Fall so, dass das so zeitlich relativ weit auseinander ist, so dass die Filme ganz anders sind.
Ja, apropos zeitlich, ich fand das nochmal spannend, so 2003 ist auch, glaube ich, die Zeit, wo es so gerade losgeht, dass sehr viel auch so asiatische Horrorfilme rüberkommen. Weißt du, ich weiß noch, wie das damals so der Hype war und alle auf einmal den geilsten neuen Scheiß irgendwie aus Japan und aus Korea geguckt haben.
Ja, das ist ganz witzig,
fällt denn auch voll rein.
A Tale of Two Sisters hat da Schuld dran.
Ah, wirklich?
Ja, da reden wir aber später drüber. Okay. Ja, ich hatte so einen kleinen, ich bin alt Moment, als ich gecheckt habe, dass der aus 2003 ist, aber mir kam das irgendwie noch gar nicht so lange her und dann war ich so, wow, krass. Ja, wollen wir mal reingehen in die Zusammenfassung, denn die ist relativ lang.
Ich wollte sagen, auch da wieder beneide ich dich nicht darum, dass du es machen musst. Wie immer vorweg, hier wird alles hart durchgespoilert, ne?
Total.
Der Spaziergang durch den Film dient auch dazu, uns alle auf den Stand zu bringen, auch wenn man den Film vielleicht nicht gesehen hat und die Story soweit nochmal zu verstehen. Da war einiges los, sage ich mal.
Da war alles los in dem Film. Und zwar geht es um Somi, die ist die Preteen, würde ich sagen, irgendwie so Anfang Teenager. Genau, dann gibt es noch ihre Schwester Soyeon, ihre Stiefmutter Eunju und ihren Vater Muhyun. Es gibt irgendwie noch eine Mutter, Tante, Onkel, Doktor. Die sind aber jetzt nicht so super relevant für die Story. Und es geht hauptsächlich halt um Somi, ihre Schwester, ihre Stiefmutter und ihren Vater. Und wir starten mit Somi, die beim Doktor sitzt. Das sieht so ein bisschen The Ring-mäßig aus, wie sie da sitzt. So,
dachte ich auch, mit den Haaren, ja.
Genau, sie sitzt da halt, hat so irgendwie die Haare so halb im Gesicht, so lange dunkle Haare, hat so ein Nachthemd aus so einem Krankenhaushalt an und sie sitzt irgendwie vor dem. Er redet mit ihr, sie antwortet nicht, also sie zeigt generell irgendwie keine Reaktion. Er zeigt irgendwie auch so Familienfotos. Aber es kommt halt irgendwie nichts. Dann ist die nächste Szene, dass sie quasi aus der Anstalt entlassen wurde. Kehrt irgendwie mit ihrer Schwester Soyeon in das Haus zurück, in dem sie anscheinend irgendwie Trauma erlebt hat, weswegen sie in Behandlung in einer psychiatrischen Anstalt war, also Einrichtung. Und lebt dort mit ihrem Vater Myeon und seiner neuen Frau Eunju. Eunju braucht irgendwie regelmäßig Medikamente, aber wir erfahren nicht wirklich, welche oder warum. Direkt zur Ankunft wird Eunju quasi, ist so ein bisschen gereizt, aber macht so ein bisschen gute Miene draus. Sie regt sich irgendwie darüber auf, dass die zwei Schwestern nicht direkt ins Haus gekommen sind. Und es wird klar, dass die Beziehung zwischen den beiden halt irgendwie sehr angespannt ist, vor allem zwischen Somi und Eunju. Wie fandst du eigentlich das Familienessen?
Ich glaube, also da wollte ich eh noch mal rein. Ich glaube, man merkt von Anfang an, dass irgendwie da liegt was in der Luft, ne? Da ist schlechte Stimmung und ich glaube, sofort sind die Fronten auch klar. Wir haben irgendwie die beiden Schwestern, die so noch zusammenhalten, irgendwie eine Einheit bilden gegenüber den Eltern, vor allem dieser sehr, ja, direkt antagonistischen, bösen Stiefmutter, ne?
Ja, genau. Ja. Also man ist irgendwie, die gehen dann irgendwie hoch, also sie antworten auch nicht so richtig auf die Stiefmutter, gehen hoch, kommen dann irgendwie zum Essen runter und da habe ich halt geschrieben, der Ton wird gesettet.
Der Ton wird gesettet, auf jeden Fall, ja. Das
aber da wird er sowas von... Die sitzen halt irgendwie beim Essen und der Zuschauerschaft wird halt irgendwie direkt klar, dass das Familienleben generell irgendwie angespannt ist. Der Vater ist irgendwie nicht anwesend, also der nimmt nicht so richtig teil, er sitzt halt nur da. Und Eunju und Somi fangen halt irgendwie schon so kleine Streitigkeiten an, dass die Stiefmutter irgendwie in ihrem Zimmer irgendwie was verändert hat. Und das Ganze scheint so ein bisschen zum Leid von ihrer wahrscheinlich jüngeren Schwester Soyeon zu sein. Also die leidet da irgendwie stark drunter, sieht immer sehr traurig aus und betroffen. Ja, und das Essen endet dann damit, dass der Vater frühzeitig geht und irgendwie Somi den Tisch verlässt, also in dieser Streitigkeit. Sumi ist irgendwie sehr fürsorglich, sie kümmert sich sehr viel um ihre Schwester, möchte sie irgendwie ständig beschützen und fragt, ja, sie auch ständig, ob irgendwas ist, ob irgendwas war oder nicht, aber Soo-yeon erzählt nicht so wirklich was. Sumi fragt dann Eun-joo, ob ein Kleiderschrank aus Soo-yeons Zimmer entsorgt werden kann, da dieser Kleiderschrank ihre Schwester anscheinend irgendwie traurig macht oder stresst und das wird aber von Eun-joo verneint. In der Nacht hat Soo-yeon Albträume von einem Geist in ihrem Zimmer und flüchtet in Sumis Bett und erzählt auf Nachfrage widerwillig von dem Geist. In derselben Nacht träumt Sumi ebenfalls von dem Geist und als sie aufwacht, haben beide ihre Periode. Ich fand die Szene übrigens saudum. Die Szene ist halt, da ist so ein Geist, das ist so sehr klischeehaft, wie man das aus so koreanischen Horrorfilmen kennt, schwebt so über der, ist ein bisschen The Ring-mäßig aus, so ein bisschen fast schon irgendwie so Zombie-Fight. Und es läuft so Blut am Bein runter und dann kommt da so eine Hand raus. Und dann wachen beide halt auf und haben ihre Periode. Und ich hasse einfach so Periodenmetaphern von männlichen Regisseuren.
Du meinst ganz abgesehen davon, dass das Periodenblut so ganz zart rosa war.
Ich habe auch, die ziehen ja auch hinterher so dieses Bettlaken ab und auf dem unteren Bettlaken ist aber nichts. Und ich war so, nein. Not gonna happen. Nee, ich hasse es einfach, weil ich immer das Gefühl habe, dass da irgendwie total viel Wert irgendwie dann immer bei so weiblichen Protagonistinnen draufgelegt wird, dass die halt jetzt irgendwie erwachsen werden oder eine Frau werden.
Ja,
und das halt alles auch immer dann als so total Horror und schlimm dargestellt wird und ich bin immer so, oh mein Gott.
Wobei jetzt zumindest ein weiterer Zweck noch da ist von, ach, guck mal, dass wir beide gleichzeitig unsere Periode bekommen.
Das stimmt, das hat ja hinterher auch noch einen Sinn.
Genau.
Genau, am nächsten Tag hängen die Mädchen zusammen draußen, also so auf der Veranda. Sie pfeifen eine Melodie, die ihre Mutter mochte und spaßen darüber, dass sie die Vögel der Stiefmutter umbringen oder freilassen, halt irgendwie, um sie damit zu ärgern. Genau, bis sie halt unterbrochen werden und der Vater Sumi fragt, warum sie in der Kälte draußen ist und dass sie kränklich aussieht. Hier wird halt dann irgendwie nochmal klar, dass das Verhältnis zum Vater ebenfalls angespannt ist. Sumi möchte nicht mit ihm reden oder darüber, wie es ihr geht oder was mit ihr los ist. Ja, genau. Wieder im Haus finden sie alte Fotos. Also Sumi findet alte Fotos, auf denen zu sehen ist, dass ihre Stiefmutter einst die Pflegekraft für ihre todkranke Mutter war. Als Soo-yeon reinkommt, versteckt sie die Fotos halt irgendwie wütend und auch so ein bisschen panisch, damit die halt irgendwie Soo-yeon nicht traurig machen und entdeckt dabei aber blaue Flecken auf den Armen von ihrer Schwester. Sie fragt dann Soo-yeon, ob es Eun-yo war und Soo-yeon möchte dazu aber nichts sagen. Also Sumi ist auch halt ziemlich aggressiv dabei, also drängt sie auch dazu, irgendwie zu sagen, was war oder wer es war. Und ja, da kriegt man irgendwie zum ersten Mal das Gefühl, dass sie vielleicht so ein bisschen nicht nur protective, sondern halt so overprotective ist, also dass sie halt ein bisschen übertreibt.
Mhm.
Wütend konfrontiert Sumi Eun-joo. Ja, da merkt man auch so zum ersten Mal, dass die Stiefmutter vielleicht auch ein bisschen abgefuckt weil sie zeigt halt irgendwie gar keine Reue und sagt da irgendwie auch nichts zu und sagt irgendwie, dass es Vergeltung war. Da fängt man, glaube ich, im Film zum ersten Mal auch so ein bisschen zu hinterfragen, was da eigentlich abgeht. Kriegt aber halt noch nicht so viel gesagt. Am Abend kommt der Bruder und die Frau von Eun-joo zum Abendessen. Die Mädchen nehmen nicht am Essen teil. Sumi hat irgendwie vorher schon gesagt, dass sie irgendwie mit dem Typen nicht am Tisch sitzen will.
Mhm.
Mehr kriegt man aber halt auch nicht raus. Die Stiefmutter sitzt halt irgendwie am Tisch. Sie erzählt irgendwie wilde Geschichten. Sie ist die Einzige, die irgendwie hysterisch am Tisch lacht und alle anderen schauen so total betroffen rein. Das Essen ist auch noch schlimmer als das erste Abendessen. Als Eun-joos Bruder sagt, dass er sich nicht an diese Geschichten erinnert, die Eun-joo halt die ganze Zeit erzählt, wird sie halt so ein bisschen wütend. Daraufhin hat die Frau des Bruders irgendwie so einen Krampfanfall. Das ist auch so ein richtiger Horrorfilm-Krampfanfall.
Ja, ja.
Also es irgendwie hat schon irgendwie auch nichts mehr so mit so epileptischem Anfall zu tun, sondern es ist halt wirklich so extrem. Und dann erbricht sie sich halt irgendwie auch noch. Daraufhin fängt Eun-joo also zu schreien. Also sie schreit halt wirklich so hysterisch dann auf einmal. Es ist ein Cut. Man sieht, wie die Familie halt letztendlich das Haus verlässt, also die Frau und der Bruder. Und im Auto sagt die Frau, dass sie irgendwie einen Geist unter der Spüle gesehen hätte. Cut zurück in die Küche. Der Schrank öffnet sich irgendwie von alleine. Eun-joo versucht irgendwie die Küche zu durchsuchen. Das ist eine, die eine nervige Jumpscare-Szene, die man, glaube ich, definitiv auch so aus den 2000ern auch nochmal krass kennt, die so lange gezogen wird. Man denkt, es kommt was aus der anderen Richtung. Dann will sie nach so einem Haarclip greifen und stattdessen greift halt so ein Hand nach ihr, so ein Arm. Mehr passiert dann aber auch nicht und in der Nacht findet der Vater irgendwie einen der Vögel tot im Käfig. Eunju sieht dies ebenfalls und konfrontiert Soo-yeon, die im Bett schläft. Unter der Decke von Soo-yeon liegt halt der andere tote Vogel. Und ja, da eskaliert halt quasi der ganze Film, beziehungsweise die ganze Situation halt auch zwischen der Stiefmutter und den Geschwistern. Sie wird sehr gewalttätig und schließt Soo-yeon im Kleiderschrank ein. Die schreit halt dann auch irgendwie sehr extrem im Kleiderschrank, verlangt, dass sich Soo-yeon entschuldigt und um Vergebung bettelt. Also sie sagt dann auch irgendwie, dass es ihr leid tut, aber wirklich, sie lässt sie halt nicht wirklich raus. Sumi befreit Soo-yeon aus dem Kleiderschrank und konfrontiert ihren Vater quasi über das Verhalten der Stiefmutter. Und dieser fleht Sumi eigentlich nur an, dass sie halt damit aufhören soll. Er sagt halt auch nicht wirklich womit. Ist irgendwie einfach nur so schockiert. Und in dem Gespräch wird halt enthüllt, dass Soo-yeon bereits verstorben ist. Sumi hat dann so einen kleinen Breakdown. Und danach geht quasi bei der nächsten Szene der Missbrauch an Soo-yeon durch Eunju weiter. Man fragt sich dann halt so ein bisschen, wer von den beiden ist jetzt so die Person, die irgendwie Soo-yeon sich imaginiert. Aber durch diese Szene auf der Terrasse, wo irgendwie der Vater Sumi anspricht, also er spricht halt nur Sumi an, man sieht dann auch in der Szene halt Soo-yeon nicht mehr. Und halt durch diese Periodengeschichte ist einem halt so ein bisschen bewusst, okay, Sumi denkt irgendwie, ihre Schwester wäre noch am Start. Die Stiefmutter zerrt irgendwie so einen blutigen Sack durchs Haus und schlägt da irgendwie mit so einer Stange drauf ein. Ist irgendwie auch ganz wild, irgendwie die ganze Wohnung ist dann so voll mit so einer Blutspur. Und Sumi findet den Sack und versucht, Soo-yeon zu befreien. Als sie eine Schere holen will, um halt das Band durchzuschneiden, Schere Menschen, wird sie vom Kessel auf dem Herz kurz abgelenkt. Dann geht sie halt zurück zu diesem Sack, also zum Tatort, und der ist nicht mehr da. Sie rennt dann halt hoch in das Zimmer von Soo-yeon und findet den Sack im Schrank, also im Kleiderschrank. Und daraufhin wird sie von Eunju überwältigt und durch das Haus gezogen. Also sie wird so halb bewusstlos irgendwie geschlagen und dann so durchs Haus gezogen. Genau, Eunju sagt dann irgendwie zu Sumi, dass sie ihr ja bereits gesagt hat, sie würde diesen Moment bereuen, und erschlägt sie irgendwie offenbar mit so einer Gipsstatue. Als der Vater Sumi findet, erfahren wir, dass Sumi die ganze Zeit über mit ihrem Vater allein im Haus war. Ist halt sonst niemand da und es gibt so leichte Rückblenden schon. Und ja, dann bittet der Vater halt irgendwie die Stiefmutter am Telefon, ihm zu helfen. Als die Stiefmutter irgendwie ankommt, um Sumi in die psychiatrische Einrichtung zurückzubringen, ist sie irgendwie eine ganz andere Frau als die, die wir halt die ganze Zeit im Film gesehen haben. Also sie ist optisch irgendwie anders und sie redet auch anders, verhält sich anders. Und man fragt sich, also da fragt man sich dann halt auch so, ob Sumi sich halt diese schlimme Persönlichkeit der Mutter irgendwie auch nur so imaginiert, also der Stiefmutter imaginiert hat, und ob das so, ja, das klassische Klischee von so die böse Stiefmutter irgendwie gar nicht stimmt. Also Sumi leidet irgendwie anscheinend an einer dissoziativen Identitätsstörung. Also das wird, glaube ich, nicht genannt im Film, ist aber, worunter man das irgendwie fassen würde. Und sie hat sich halt so eine Version von Eunju als weitere Identität erschaffen, die immer wieder die Kontrolle übernimmt. Über den ganzen Film sehen wir halt, dass der Vater halt Eunju, beziehungsweise also die Eunju-Identität irgendwie immer so Tabletten anbietet. Man sieht es nicht wirklich, aber man kann halt davon ausgehen, dass diese Tabletten nie genommen werden. Wir sind dann quasi nächste Szene im Krankenhaus. Eunju ist irgendwie total fürsorglich, sagt zu Sumi, dass jetzt alles besser wird und dass sie Sumi oft besuchen wird. Sumi reagiert nicht, und als Eunju es gehen möchte, greift halt irgendwie nur so fest nach ihrem Arm und lässt sie irgendwie nicht gehen. Und ja, als sie sich befreit, geht sie halt. Ja, dann bekommen wir eigentlich, ja, es ist so ein bisschen so ein Hin und Her, hat halt irgendwie diese Rückblenden-Szene. Ja, uns wird eigentlich gezeigt, was quasi tatsächlich passiert ist. Und zwar ist es so, dass halt der Vater eine Affäre mit Eunju angefangen hat, als diese zu der Zeit die todkranke Mutter von Sumi und Soo-yeon gepflegt hat. Die Mädchen sind halt irgendwie sehr emotional über die Situation, und am Esstisch entfacht so ein kleiner Streit zwischen der Mutter und Soo-yeon, also der Schwester, woraufhin Soo-yeon halt auf ihr Zimmer stürmt und die Mutter halt später irgendwie versucht, sie zu trösten oder sie zu beruhigen. Soo-yeon schläft auf dem Bett ein und die Mutter erhängt sich im Kleiderschrank. Als Soo-yeon aufwacht und ihre Mutter entdeckt, rüttelt sie halt so am Körper von der. Der Kleiderschrank fällt um und Soo-yeon ist unter diesem gefangen.
Genau, das ist jetzt alles der Rückblick auf die wahrscheinlich reale Vergangenheit, ne?
Ja.
Ja.
Genau, alle im Haus hören halt irgendwie den Knall. Eunju geht ins Zimmer, sieht irgendwie das ganze Szenario und geht wieder raus, was auch irgendwie richtig abgefuckt ist. Mhm. als sie im Flur steht, will sie halt irgendwie wieder umdrehen. Dann kommt aber Sumi aus ihrem Zimmer und streitet sich mit Eunju im Flur. Und sagt irgendwie, dass Eunju ihre Familie in Ruhe lassen soll. Eunju sagt zu Sumi, sie würde diesen Moment noch bereuen. Sumi verlässt das Haus und sieht ihre Stiefmutter im Fenster stehen. Mit ihrem letzten Atemzug liegt zu ihr unter dem Schrank und fleht nach Sumis Hilfe. Ja, das war's.
Das war der Film. Einiges los. Ich glaube, da kommt es auch schon rüber. So, gerade beim ersten Gucken, es ist ein Film, den man auch gut mehrfach gucken kann und sollte.
Voll.
Gerade in diesem Mittelteil kommen erstmal immer nur mehr Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wann hast du dir zum ersten Mal, gut, du kannst den Film jetzt schon, wann hast du dir zum ersten Mal gedacht, dass da irgendwas fishy ist? So, also für mich war es das zweite Essen. Dass da vielleicht nicht alle Personen echt sind, habe ich da zum ersten Mal gedacht.
Also das zweite Essen ist ja wirklich auch nochmal so richtig weird, ne? Mhm. Und auch, dass die Geschwister sind ja dann auch beide nicht am Tisch, ja. So. Alle gucken so richtig betroffen rein. So, das ist schon krass. Ich habe aber tatsächlich so den ersten Zweifel, ich weiß beim ersten Gucken, dass es war, als die halt zu zweit draußen sitzen, also diese Mädchen zusammen draußen sitzen, irgendwie da Spaß haben und dann kommt der Vater und dann hast du halt so, dass die Kamera so schwenkt, man nur noch Sumi im Bild hat und er halt nur mit Sumi redet.
Das ist beim zweiten Mal mir stark aufgefallen. Dass eigentlich der Vater, der eher so abgebrüht da sitzt und wenig Gefühle zeigt, ja sich meistens nur an sie wendet, ne? Und wenn eine der anderen Personen anspricht, dann ist er höchstens missmutig, reagiert er darauf oder noch abweisender, was so,
ja,
wenn man weiß,
also macht
was
er
der Plot
teilweise
ist.
Nur so,
ja, genau.
Und ich finde ja eigentlich, man muss den sogar noch ein zweites Mal gucken, weil wenn man dann natürlich den Reveal weiß, dann wirken halt ganz viele Sachen ganz anders auf einen. Oder man spoilert sich halt voll.
Apropos der Reveal, es war wie gesagt einiges los. Also ich habe hier aufgeschrieben, meine Notizen, Überdetermination der Film. Das ist jetzt müssen wir die Box der Pandora wieder aufmachen. Das ist ein Begriff von Freud. Oh nein.
Unser Freund,
genau.
Freud.
Freud verwendet ihn, glaube ich, so, dass ja psychische Zustände und Leiden oft durch mehrere Dinge gleichzeitig bedingt sind, also nicht monokausal. Ich kenne den Begriff aus der Philosophie, da verwendet man ihn noch ein bisschen breiter. Ich glaube, das Paradebeispiel ist so, ja, beim Erschießungskommando schießen irgendwie 8 Leute gleichzeitig auf den zu Tötenden, damit, weißt du, selbst damit niemand schuld ist. Also selbst wenn einer nicht abdrückt, wäre die Person trotzdem gestorben. Ja? Also immer wenn mehrere Ergebnisse zum selben Ziel führen. Ich habe das Gefühl, hier ist es so. Ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, boah, was ist denn jetzt der Twist? Ich habe so richtig mitgeraten, wie bei so einem 90er-Jahre-Twist-Film. Du weißt schon, boah, zwischendurch dachte ich so, ich weiß, die Stiefmutter ist ausgedacht. Und dann war ich so, nee, weißt du, ich glaube, die Schwester ist ausgedacht. Dann dachte ich, nee, das ist doch irgendwie so eine Geistergeschichte. Also ich hatte irgendwie 4, 5 Theorien. Und am Ende sind einfach alle gleichermaßen wahr. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ja, ne, also es gibt ja auch nicht nur so einen Twist, ne?
Ja, genau,
also
ja, ist ja jetzt am Ende so, also man hat halt, zum anderen.
Genau, also man hat ja erst den Twist irgendwie, die Schwester ist eigentlich tot.
Genau.
Dann denkt man auch die ganze Zeit so, okay, so, was bildet die sich halt noch ein so? Also die Stiefmutter wirkt ja auch einfach wirklich sehr psychotisch, also noch schlimmer als Sumi eigentlich. Und dann wird ja revealed, dass die Stiefmutter eigentlich doch ganz anders ist. Und am Ende des Films ist es aber halt doch total die abgefuckte Frau, die halt einfach so eine Schwester hat sterben lassen. Nur so aus Spite, so.
Ich dachte, es wird durchaus noch, wow, wie, also, vielleicht ist ja der Twist, dass sie sich die Schuld am Tod der Schwester gibt oder so. Und das war dann auch noch wahr. Also irgendwie ist, es führen sehr viele Pfade zu dem Ergebnis dieser Geistergeschichte. Das fand ich, also, ich weiß nicht, wie ich das bewährt habe. Das fand ich sehr ulkig beim ersten Schauen auch schon. Ah ja, jeder Twist, den ich mir ausmalen konnte, ist dann auch passiert.
Das stimmt. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich das so, also jetzt halt auch dann beim nochmal gucken so und auch nochmal irgendwie älter sein und gucken, so leichte Special Interest, so Psychologie, dass ich es schon gut gemacht finde. Also, dass ich schon die ganzen Twists ganz gut gemacht. Was ich irgendwie interessant fand, war, dass bei den ganzen Reviews Leute halt teilweise so super verwirrt getan haben. Und das ist auch teilweise je nachdem, aus welchem Jahr die kam. Und das ist halt so richtig dieses koreanische Horror ist so heftig und alles ist so voll wild. Und
so unzugänglich.
Ich verstehe gar nicht, was irgendwie da passiert ist. Und ich war so beim Gucken, weil ich so, verarsch mich nicht.
Ja, ich weiß nicht. Also koreanisch oder nicht, ich fand ihn schon verwirrend. Also
Schon, aber ich fand schon, dass aber auch am Ende genug aufgeklärt wurde.
Definitiv. Fast
zu viel,
möchte ich ja
sagen. Also zumindest genug, um nicht da zu sitzen und zu sagen, ich habe gar nichts gerallt.
Nee, genau. Also ich würde sagen, fast ist mir zu viel aufgeklärt worden. Weißt du, ich meine? Ja, also
diese Rückblende.
Genau, so viele Fragezeichen, wie der Film aufwirft zwischendurch, so viele Antworten gibt er auch am Ende. Also vielleicht hat er ein bisschen die Lost-Formel einfach noch ein paar Fragezeichen-Box noch offen lassen, hätte ihm vielleicht gar nicht so schlecht getan. Ich fand es interessant auf jeden Fall, gerade weil es gegen diese Sehgewohnheit spricht von, ja, am Ende gibt's einen großen Reveal, weißt du, oder einen Twist, mhm. Oh, sie war die ganze Zeit tot, Sixth Sense oder irgendwas, du weißt schon.
Ja.
Psychologie, hast du gesagt, ist ein Thema, wo willst du zuerst rein? Da war ja einiges drin.
Ich schreibe mir immer irgendwie noch so Facts auf.
Facts, okay.
Genau, die nenne ich eigentlich immer am Ende, aber einer ist halt irgendwie, dass das auf einem koreanischen Märchen basiert. Mhm. Und genau, das würde ich vielleicht irgendwie mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, dann macht das auch noch mal ein bisschen mehr
ganz kurz
Sinn.
Das war ganz witzig, das habe ich mir auch während des Films schon so notiert, Märchen-Vibes, so irgendwie, ja, dieses verwunschene Haus in dieser Setting und böse Stiefmutter und ich weiß nicht, und dann...
Böse Stiefmutter, ja, auch genau. Im Deutschen ganz krass. Ne?
Auf jeden Fall, um dann zu lesen, dass es wirklich auf einem Märchen basiert, auch wenn, das wirst du gleich zusammenfassen. die also ganz lose auf dem Märchen basiert, ne? Oder
ja,
auf den,
genau. Ja. Also aber man, also wenn man das Märchen dann jetzt nochmal zusammengefasst hört, dann erkennt man das, glaube ich,
ja,
auch immer wieder.
Ja, finde ich gut.
Das Märchen fängt halt irgendwie damit an, dass so eine Mutter von einem Engel träumt, die ihr Blumen gibt. Sie gebärt zwei Töchter, Hyanghwa und Hongyeon. Ist irgendwie, heißt irgendwie Rose und Roter Lotus. Mhm. Und Sumi und Soyeon heißen halt auch Rose und Lotus. Die Mutter stirbt irgendwie einige Jahre später, die Stiefmutter misshandelt die Töchter und gebärt selbst Söhne. Genau, die älteste Tochter ist dann irgendwie verlobt, der Vater möchte, dass irgendwie Stiefmutter ihr bei so einer Hochzeitszeremonie irgendwie hilft. Und die Stiefmutter möchte aber kein Geld für die Hochzeit der ältesten Tochter ausgeben und faked irgendwie so eine Fehlgeburt mit einer entstellten Ratte. Ihr Märchen sind so abgefuckt.
Ja, total.
So, die älteste Tochter, Hyanghwa, wird vom, alle irgendwie schannen sie dann, weil die halt irgendwie sagen so, sie hat irgendwie vor der Hochzeit irgendwie Sex gehabt und ist dann noch schwanger geworden und so weiter. Ja, dann flüchtet Hyanghwa so ein bisschen nach draußen zu so einem Teich und irgendwie die Mutter befiehlt dem ältesten Sohn, sie in diesen Teich zu stoßen, wo Hyanghwa dann auch stirbt. Diese Tiger, Geschichte hat mich ein bisschen verwirrt, aber irgendwie ist dann die Geschichte, dass irgendwie noch so ein Tiger kommt und irgendwie dem Sohn ein Arm und ein Bein nimmt. Ja, daraufhin folgt halt irgendwie die Schwester und stirbt halt ebenfalls in dem Teich. Genau, dann ist irgendwie die, sind dann so als Geister unterwegs und bringen irgendwie jeden neuen Bürgermeister um, der ins Dorf kommt. Das fand ich auch irgendwie wild. Genau, ein junger Bürgermeister irgendwie sagt dann über irgendwie so, er hat keine Angst und bla und will das irgendwie aufklären, fragt die Geister, warum sie das tun und klärt den Fall dann quasi für diese Mädchen auf. Die Stiefmutter wird irgendwie mit ihrem Sohn zum Tode verurteilt. Der Vater wird nicht verurteilt, weil er irgendwie, weil die Geschwister ihm das auch nie gesagt haben, dass sie irgendwie so misshandelt werden. Und die Geister besuchen den Vater nachts, sagen, sie kehren zu ihm zurück. Und seine dritte Frau gebärt dann Zwillingstöchter. Und er benennt die halt dann nach den zwei Mädchen. Und alle leben glücklich zusammen, I guess.
Auch wild, ja.
Ja, da haben wir halt, ne, diese Geschichte mit der Ratte ist irgendwie, denkt man halt direkt an diesen Vogel, der da irgendwie im Bett liegt und dass sie dann die Schwester irgendwie beschuldigt wird, obwohl sie nicht existiert, aber halt irgendwie trotzdem auch nicht wahr. Ja, dann halt gerade auch diese Misshandlungsgeschichte und auch, dass der Vater halt nichts mitbekommt, ne.
Also ich glaube auch da, genau, die Themen sind aufgegriffen eher als die einzelnen Storybeats, ne, so, wie man das oft macht, ja.
Genau, dann großes Thema ist natürlich diese dissoziative Identitätsstörung.
Auf jeden Fall, darauf beziehen sich auch meine meisten Notizen hier. darf ich mal anfangen?
Du darfst anfangen.
Okay, ich glaube, ganz offensichtlich stellt man sich schon mal so eine Falle auf, in die man ganz leicht tappen kann, weil wir haben ja unendlich viele Filme da draußen, das stört mich auch selber immer sehr, wenn wir halt gerade im Horrorfilm ein reales Krankheitsbild so als Schocker haben. Das Horrorelement ist irgendwas, was es in echt gibt, aber als überzeichnet. Und ich glaube, gerade die dissoziative Persönlichkeitsstörung, vor allem noch, als sie noch schlechter verstanden war als heute vielleicht, dient da ja ganz oft. Ich denke auch an irgendwie diesen Film Identity von Mangold oder ja, Shutter Island ist auch sowas, was eine echte Störung als Schockeffekt benutzt irgendwie. Das haben wir ganz oft. Und ich glaube, man ist sich schon mal einig, dass das hier keine korrekte oder gute Darstellung von dieser Identitätsstörung sein muss. Aber das muss es auch nicht. Ich fand gerade hier noch relativ elegant, dass sich die Frage gar nicht so stellt, ob es jetzt rein klinisch dargestellt wird oder irgendwie eine Geistergeschichte ist. Weil ich glaube, für mich hat es so gewirkt, dass die ganze Zeit das übernatürliche Element nicht weg ist. Weißt du, was ich meine? Dass man es immer noch irgendwie als Geistergeschichte lesen kann. Also ich fand es weniger schlimm als bei den genannten Beispielen oder so, aber es ist natürlich was, worum man irgendwie tänzelt und was auch eine Gefahr, der man sich natürlich aussetzt mit so einem Thema.
Ich glaube, das Problem haben wir ja. Also das heißt, das Problem, das ist ja auch so gerade in einem Genre wie Horror, dass Dinge ja überzeichnet. Man muss natürlich auch immer irgendwie überlegen, was hat das für so einen Effekt auf so psychische Erkrankungen und teilweise auch auf so psychische Einrichtungen und so weiter. Aber es ist natürlich auch valide, gerade auch so psychische Erkrankungen als irgendwie, ja schon irgendwie eine Art von Horror darzustellen und halt auch zu überzeichnen. Ne? Also es ist ja trotzdem ein Kommentar, ob der jetzt schlecht oder gut ist, das muss man halt irgendwie im Einzelfall immer diskutieren. Ich fand es aber tatsächlich erstaunlich, also vor allem, als ich dann hinterher recherchiert habe, also ich wusste schon einige Dinge über dissoziative Identitätsstörung, hatte dann irgendwie noch weiter recherchiert und war dann doch relativ erstaunt, wie clever das eingebaut wurde. Ja, vielleicht erklären wir auch einfach mal, was das ist. So.
Ja, hau rein.
Genau, also genau, das wird irgendwie mittlerweile nach dem DSM-5 oder dem englischen ICD-11 ja kategorisiert. Früher hat man das irgendwie multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Viele Leute verwechseln das tatsächlich mit Schizophrenie. Also Leute denken, Schizophrenie ist irgendwie eine geteilte Persönlichkeit, ist es aber nicht. Genau, wenn man halt eine dissoziative Identitätsstörung hat, dann hat man halt irgendwie abwechselnd verschiedene Persönlichkeitszustände, die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln übernehmen. Diese Persönlichkeitszustände haben auch eigene Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, Denkmuster und Fähigkeiten. Dementsprechend gibt es halt, wenn man zurückswitcht oder zu einer anderen Persönlichkeit switcht, also man kann auch mehr als nur zwei dieser Persönlichkeitszustände haben, entstehen dann halt so Erinnerungslücken. Also man weiß nicht mehr, dass man die andere Persönlichkeit war. Ja, es gibt irgendwie zwei Ansätze oder zwei Hypothesen. Das ist einmal die Traumahypothese und die soziokognitive Hypothese. Und bei der Traumahypothese geht man halt davon aus, dass das durch negative Lebensumstände, die halt ja extrem überwältigend sind, Vernachlässigung, Misshandlung, sexuelle Übergriffe und so weiter, gerade halt in dieser Entwicklungsphase bei Kindern so eine Abkapselung von Gedächtnisinhalten passiert. Weswegen sich dann nicht eine Persönlichkeit ja herausbildet oder eine Persönlichkeit halt irgendwie festigt, sondern das halt in so unterschiedliche Kategorien gespaltet wird und dann eben diese Personas irgendwie entstehen. Mhm. So, bei der soziokognitiven Hypothese geht man halt irgendwie davon aus, dass es so, ja, also es wird irgendwie vielfach versucht, ob es möglich ist, irgendwie so eine Identitätsstörung zu simulieren. Gibt irgendwie ganz oft, dass man dann gesunde Versuchspersonen, ja, denen gesagt hat, die sollen das irgendwie simulieren und Leute dann am Ende quasi gesagt haben, man kann das nicht so unterscheiden. Also man weiß, man kann es theoretisch auch faken, in Anführungsstrichen. Ja, dass das in so weiteren Studien oder halt Diagnosen herausgefunden wurde, dass das halt nicht durch das Trauma direkt ausgelöst wurde, sondern dass das oft passiert, wenn diese Kinder oder diese jungen Personen dann irgendwie in Psychotherapie gehen und dort halt irgendwie diese Erinnerungen halt, beziehungsweise diese Traumata irgendwie wieder hochgeholt werden. Da gibt es ja auch unterschiedliche Wege, das zu machen. Man sollte halt eigentlich immer die Person so darauf vorbereiten, dass sie halt mit diesen Gefühlen umgehen kann, dass sie halt nicht einfach nur wahllos irgendwie da reingetriggert wird und dass sie halt irgendwie auch immer einen ja, sicheren Weg quasi wieder aus diesen Erinnerungen rausfindet. Und wenn das halt irgendwie nicht passiert oder irgendwie nicht achtsam gemacht wird, dann kann es halt passieren, dass Erinnerungen teilweise auch falsch oder verdreht hochkommen, man sich vielleicht nicht ganz an irgendwas erinnern kann. Und ja, dass solche Therapieansätze dann irgendwie dazu führen, dass man halt diese Identitätsstörung entwickelt. Was ja im Film ganz spannend ist, weil sie ja vorher in der Psychiatrie ist. Also es war anscheinend schon relativ gut recherchiert.
Also auf jeden Fall, das große Thema ist hier Trauma. Das hast du eben ganz richtig gesagt, das ist ja das Thema Gewalt und Trauma ist ja ein reales, auch ein realer Horror. Deswegen ist es auch durchaus geeignet, weißt du, das hier zu benutzen. Ich glaube, da sind wir wieder bei der Überdetermination. Wir haben den Tod der Mutter, wir haben den Tod der Schwester, sich die Schuld daran geben und eventuell noch diese Gewalt durch die Stiefmutter. Also das ist irgendwie als großes Paket da. Und ich finde es aber auch spannend, dass du auch sagst, dass ja eigentlich das Horrorelement, mit dem es auch eingeführt wird, ist dann diese Psychiatrie oder wie auch immer. Ne? Das ist ja auch.
Wobei ich sagen muss, ja, dass die Psychiatrie da ja nicht ganz so ekelhaft dargestellt wird.
Das stimmt, bis auf dieses Ring-Element.
Ja.
Eine Sache, die ich gerade noch gedacht habe, als du es zusammengefasst hast, oder so, ja, die Symptomatik gewissermaßen dieser Identitätsstörung, ich glaube, da merkt man sofort, welche Szenen hier im Film da total drauf geschrieben sind und welche nicht. Also es ist ja.
Ja.
Zum Beispiel das Essen, wo die beiden Schwestern nicht teilnehmen, ist ja genial. Das, weißt du, wenn du es einfach nochmal guckst, merkst du, okay, da ist sie halt dann in der Persönlichkeit der Stiefmutter oder so.
Total. Ich fand ja tatsächlich den Cast auch ziemlich gut.
Ja, genau, also, total.
Also die Stiefmutter halt dann so Sumi im Vergleich, irgendwie so im Verhältnis. Und gerade auch, wenn die Stiefmutter dann so am Ende halt so einfach sehr psychotisch ist. So. Und dann hast du ja immer wieder diese Blenden zurück zu Sumi und man ist so, okay, krass, das ergibt Sinn.
Ja, oder ne, das hatten wir auch schon, der Vater redet halt nur mit Sumi auch wenn erst noch andere Personen anwesend sind. So, das lese ich da komplett rein. Das heißt, da haben wir doch wieder diese klinische Sicht. Was keinen Sinn ergibt in der Interpretation, ist sowas wie, ja, die ganzen Szenen, die diese drei Figuren, die drei Frauenfiguren untereinander haben, ja, weil es ja nun oft eben nicht so ist, dass die Persönlichkeiten voneinander wissen und gleichzeitig im Raum sind oder sogar miteinander reden. Ja, das heißt, die müssen wir hier im Film deuten als was eher subjektiv impressionistisches oder vielleicht übernatürliches. Wenn ja, wir den also Film
was,
so
ich mich, was ich mich halt gefragt habe, ist einmal, wie realistisch ist halt als Persönlichkeit dann halt die Stiefmutter zu haben?
Ja, gibt es das? Da bin ich selbst überfragt, dass du quasi
also das habe ich, das habe ich jetzt nicht. Ja, also ich habe das jetzt nicht so super deep recherchiert, aber eigentlich sind diese Abspaltungen ja immer so eine Abspaltung. Also das können irgendwie teilweise auch so Fabelwesen sein und irgendwie auch so. Deswegen habe ich mich gefragt, wie realistisch ist, dass das halt die Mutter ist. Und die Frage ist ja auch.
Ja, und die Schwester auch. Also sind ja beides, genau, also beides ist reale Personen.
Ist ihre Schwester auch eine weitere Persönlichkeit, die halt übernimmt? Oder ist das halt einfach nur so eine Psychose? Das wird halt aus dem Film nicht klar. Und ich habe es halt eher so interpretiert, dass halt die Schwester eher so eine Psychose ist.
Ja, aber ich glaube, die Szenen, die der Vater kritisch findet oder wo er so komisch reagiert, die sind halt wieder mit der Stiefmutter, ne? Also mit seiner Frau.
Ja.
Da sind wir wieder beim Anfang, was ich vorhin gesagt habe. Mir war es dann aber auch egal eigentlich, weil wir haben das immer verknüpft mit einem übernatürlichen Geisterelement. Weißt du, ich finde, ich weiß nicht, ob das ein einfacher Ausweg ist oder ein eleganter.
Es ist ja auch nicht nur dieses Geisterelement, sondern es ist ja schon so richtig so Haunted House mäßig, ne?
Total, das ganze Setting.
Weil ja zum Beispiel auch diese, die Tante da irgendwie auch irgendwie sagt, dass sie da jemanden gesehen hat.
Ja, der Geist unter der Spüle und so weiter.
Ja, genau, ne? Also das ist so richtig so, das ist ja auch so ein Haunted House irgendwie Element, so ja. Da ist irgendwas nicht aufgeklärt und deswegen ist irgendwie der Geist noch da.
Das ganze Haus ist auch so dreamy, das ist immer rot und blau und alles so Metaphernwelt und alles hängt. Das ist schon geil.
Diese Tapeten. Also alles in dem Haus ist ja so, alles in dem Haus ist ja so blumenmäßig. Das ist also Blumenmuster, halt auch so ein bisschen so retro. Jeder Raum hat so eine Blumentapete, auch so ein bisschen anders. Es ist auch so ein bisschen, man denkt so, okay, in dem Haus kannst du auch nur verrückt werden. So. Und halt diese Tapeten, auch die Bettwäsche und so und diese Kleider, die irgendwie im Schrank hängen, das sind ja alles so Blumenmuster. Ja. Und das ist ja dann auch so total auch so dann natürlich auf so ein bisschen auf die Stiefmutter gemünzt, ne? Weil am Anfang wird ja so suggeriert, dass sie diese ganzen Blumenkleider irgendwie in Sumis Schrank gehängt hat so. Und ich habe in der Rückblende gar nicht drauf geachtet, ob da das Haus auch so aussieht.
Ich auch nicht.
Verdammt, nochmal gucken.
Genau, die Stimmung und das alles, ne, haben wir genannt. Ich habe auch ein paar Artikel gelesen, die nochmal darauf hinweisen, wie wirklich in jeder Szene rot und blau vorkommen oder so und ganz oft auch die Figuren gespiegelt sind. Also du weißt schon, die eine Schwester trägt oben rot und unten blau und die andere umgekehrt oder sowas. So im Nachhinein, auch beim zweiten Gucken nochmal ein Riesengewinn. Ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Kniff, ne? Also ich würde vielleicht schon abschließend zu dem Thema sagen, dass es so für mich kein Film ist, der in diese Kategorie fällt, der stigmatisiert Leute, die dieses Krankheitsbild wirklich haben. So, weißt du, sondern erzählt vielleicht einfach als Geistergeschichte weiter.
Ich war erstaunt darüber, wie gut es dann tatsächlich doch dargestellt wurde.
Also,
ne, also ich bin so, das ist gar nicht so die perfekte Repräsentation oder so, aber es wurde sehr respektvoll behandelt, würde ich sagen.
Genau, gerade zusammen mit dem Thema, ja, Trauma ist halt auch echter Horror, so, weißt du? Und was daraus resultieren kann, ist entweder, ja, von mir aus eine reale Störung, aber eben auch, ich sehe Geister. So, das ist irgendwie, das passt auch gerade mit diesem Haunted House immer alles ganz gut zusammen. Also, dass der Film sich auch nie entscheidet, ob er klinisch oder Fantasy ist.
Ja, genau. Und auch so, ne, ist es so, ist es Psychose oder ist es irgendwie übernatürlich? Das ist also auch so der Übergang vielleicht, was man dann irgendwie bei so einer Psychose auch denkt. Zu dem Thema generell dissoziative Identitätsstörung noch sagen, dass man halt aus dem, was ich erzählt habe, hier Traumahypothese und soziokognitive Hypothese, dass man halt auch total merkt, dass es irgendwie überhaupt nicht gut erforscht. Und das ist auch irgendwie eine der umstrittensten Diagnosen, die man irgendwie so bekommen kann. Mhm. Ist halt irgendwie generell in Psychologie irgendwie so kein Juckt so richtig. Man hat halt früher einfach, vor allem Frauen, einfach irgendwie als verrückt abgetan oder hysterisch. Fand aber krass, dass man da tatsächlich bei dem Thema irgendwie total wenig drüber weiß.
Die Definition ändert sich auch tausendmal, ne? Allein auf dem Wikipedia-Artikel waren so die Historie der Definition in den verschiedenen, nach den verschiedenen.
Ja, voll. Toll. Ich meine, es ist ja auch gut, dass sich das so, dass sich das so weiterentwickelt. Fand es aber krass, dass es tatsächlich so sehr schlecht untersucht ist. Ich glaube auch so, also wenn ich was möchte, was Leute daraus mitnehmen, ist, dass ihr das dissoziative Identitätsstörung nennt und aufhört zu sagen, dass das Schizophrenie ist, weil Schizophrenie ein ganz anderes.
Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist super weit verbreitet. Ne? Also klar gibt es gewisse Gemeinsamkeiten oder manchmal, aber eben auch.
Ja, gut, du hast ja eine Differentialdiagnose Borderline, Schizophrenie und generell ja auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja, aber Schizophrenie ist halt keine geteilte Persönlichkeit. Ja.
Du weißt, ich gucke ja, wenn ich kann, also ich weiß, der Autor ist tot und so weiter, aber du weißt, ich gucke ja gerne immer nach, was der Regisseur, die Regisseurin selber sagt, worum es im eigenen Werk geht.
Ja, hau raus.
Es gibt dieses schöne Interview, was der Regisseur mit, wie heißt die Seite, Fangoria.com geführt hat.
Ja.
Ist jetzt hier DeepL übersetzt, ja? Die für mich entscheidende Passage. In dem Film geht es um Erinnerungen, aber auch um Schuld und Hass. Und das Schlimme an schlechten Erinnerungen ist, dass sie hochkommen und einen quälen, wenn man sie vergessen will. Sie haben diese Macht. Ja, das sagt Kim Jo-won. Der will sehr stark auf diese PTSD-Trauma-Lesung hinaus. Das ist ja das, was Kriegsveteranen ganz oft beschreiben zum Beispiel, ne? Und hier genauso, also offenbar scheint er das sehr stark über die, ja, wirklich multiplen Traumata zu definieren. Und die kommen immer wieder zurück. Und dann eben auch in Form von Persönlichkeiten, / Geistern. Das scheint hier so die gewirkte Intention zu sein.
Das ist krass, oder? Weil für mich ist es, also für mich steht wirklich diese Identitätsstörung irgendwie.
Ja. Ging mir auch so.
Im Vordergrund. Und klar, es ist irgendwie auch ein Film über Trauma so. Mhm. Aber ich fand jetzt nicht so on the nose über Trauma wie halt einige andere Horrorfilme. So.
Nee, genau. Aber für ihn, also natürlich ist der Film immer das, was man selber in ihn reininterpretiert. Aber
voll. Ich
finde es immer nett, wenn man den Autor befragt und der sagt, okay, es geht vor allem um Erinnerungen, die dich heimsuchen. Schlechte Erinnerungen, die dich heimsuchen. Das finde ich auch immer ein starkes Element.
Total. Also es ist ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand das eigentlich ziemlich gut gemacht so.
Mhm.
Und deswegen meine ich ja auch so, dass wenn man halt sowas im Horror darstellt, dann ist das natürlich irgendwie überzeichnet und irgendwo total offensichtlich irgendwie als Horrorelement dargestellt. Aber ich glaube, wenn, also auch alle Leute, die irgendwie selber psychische Probleme haben oder die vor allem auch Trauma erlebt haben,
ja.
Auch vielleicht komplexes Trauma, auch über irgendwie längere Zeit oder so. Du hast immer so, ja, wir dürfen nicht alles irgendwie so negativ besprechen oder so, aber wenn du betroffen bist, dann ist es halt einfach was Negatives und es ist einfach irgendwie eine Art von Horror, die du irgendwie hast oder mit dir trägst.
Also ich weiß, woher diese Argumentation kommt. Es gibt halt sehr viele Filme, die machen es sehr schlecht, weißt du, bei
Safe.
Identity, Shutter Island, was auch immer, haben wir dann am Ende so dumm, 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 dröhn, dröhn, Twist, er ist wahnsinnig. Und das ist dann der gesamte Horror so. Und da geht es ja gar nicht darum.
Auch wenn man dann dieses Trauma halt auch irgendwie nicht so ernst nimmt, sondern nur so dieses, Leute werden irgendwann halt voll die Psychos so.
Ja, voll. Ich habe mir hier noch notiert, wie spannend ich den Gedanken finde von Trauer als Horrorelement, weißt du? Ja, sie sieht ja nicht nur irgendwie tote Menschen, sondern ihre Schwester, die auch super wichtig war. So, weißt du, ich finde, das ist so ein komplett unterbenutztes Horrorstilmittel eigentlich so, weißt du? Neulich habe ich mit einer Person gesprochen, von deren Elternteil kürzlich gestorben ist. So, und die hat dann einfach so erzählt, wie sie manchmal noch träumt, gar nicht creepy, sondern dass sie einfach im normalen Alltag die Person noch da ist, obwohl sie weiß, dass sie tot ist oder so. Weißt du, da musst du dann denken, wie zum Beispiel, als ich Jugendlicher war und mein Opa gestorben ist, habe ich manchmal geträumt, dass er einfach wieder da ist und gleichzeitig wusste ich, er ist tot oder so. Weißt du, das ist irgendwie eine Sache, die passiert, die verarbeitet das Gehirn so, aber wenn du das von außen jemandem erzählst, wirkt es super creepy. Weißt du, ich meine, ich finde das das ist eigentlich total das krasse Horrorelement. Und ich, also hier wird ja auch sehr stark damit gearbeitet, wie uncanny es ist, dass sie einfach denkt, dass ihre Schwester noch da ist. So, weißt du? Das ist ja unabhängig von jedem klinischen Element eigentlich total, total wildes Horrorelement. Ich sehe tote Menschen und das ist erstmal egal, ob die wirklich noch da sind oder nicht. Das finde ich irgendwie cool. Jetzt fallen mir kaum andere Horrorfilme ein, die es machen, aber ich würde gerne mehr sehen, die es machen. Weil es mir so eine, auch da wieder eine natürliche Sache ist, die uns passiert, die das Gehirn verarbeitet, die natürlich irgendwie schlimm ist.
Ja, also ich würde da so dran anknüpfen, also auch einmal so dieses, die Schwester ist irgendwie da, also ich weiß nicht, ob Leute das irgendwie, ob denen das irgendwie so bewusst ist, aber das ist ja nicht nur so ein, sie bildet sich ihre Schwester ein, sondern viele Leute haben halt so eine Art von Tagtraum, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich schieb's irgendwie nochmal nach. Das haben auch ganz viele tatsächlich Leute, die irgendwie autistisch sind, die irgendwie so Tagträumen und das klingt jetzt auch richtig so, das klingt für Leute auch wieder wahrscheinlich richtig wild und so richtig so nach der imaginäre Freund so. Aber dass man halt an dieser Art und Weise auch einfach halt seine Gefühlswelt irgendwie verarbeitet, ne? Und wir haben ja irgendwie, sie lebt halt in diesem Haus, das Haus ist irgendwie auch total abgelegen anscheinend, so, keine Ahnung, irgendwie ist da sonst nichts. Man kriegt auch nicht mit, wie nah das an der Stadt ist oder nicht oder keine Ahnung, ob sie zur Schule geht oder nicht.
Mhm.
Man weiß es halt irgendwie nicht. Und sie hat da ja auch niemanden.
Ja, voll.
Also der Vater ist irgendwie, die Rolle des Vaters würde ich gleich auch nochmal besprechen, aber der ist ja total abwesend so. Mit der Stiefmutter halt ja offensichtlich will sie halt auch eh nichts zu tun haben. Also ich würde halt nicht mal sagen, so das ist so jetzt so mega die krasse nur Psychose, sondern das ist für sie auch einfach so ein Weg, ihre Gefühlswelt zu verarbeiten. Also wie sehr das tatsächlich dann noch ihre Schwester ist oder nicht, weiß man ja dann auch nicht. so Leute stehen ja auch am Grab ihrer Eltern oder so.
Ich wollte genau das gerade sagen. Ich muss dann denken, wie ich mal am Grab von einem Freund von mir stand und einfach so mit dem so Zwiesprache gehalten habe, obwohl ich nicht an irgendwas Übernatürliches glaube und weiß, der ist nicht mehr da. So, weißt du, ich glaube, das ist ein Mechanismus, schon wenn du nicht isoliert bist. Also ich habe ja die Möglichkeit, mit anderen Menschen über diesen Tod zu reden, den zu verarbeiten. Ich glaube, gerade in so einer Situation wie hier, du bist so eingefärcht mit diesem völlig abwesenden Vater, dann ist das vielleicht noch ein stärkerer Mechanismus, der auch einfach zutage tritt. Ich führe Zwiegespräche mit meiner toten Schwester, die mir auch schon zu Lebzeiten super wichtig waren. Dann ist es vielleicht noch viel mehr ein Element von, das auch übernatürlich darzustellen oder als einfach nur, weißt du, eine stilistische Wahl, dass die dann wirklich im Raum ist hier im Film. Das finde ich auch cool. Also das ist schon diese Art von Trauerverarbeitung im Film so zu zeigen.
Voll. Also ich fand interessant, dass zum Beispiel die Mutter ja gar nicht so im Vordergrund steht, was diese Trauerverarbeitung angeht. Die ist ja aber irgendwie da ja schon todkrank, das heißt, sie wussten ja, dass sie stirbt so. Ich meine, dass sie sich dann erhängt hat, ist natürlich irgendwie heftig.
Ne, gerade als junger Mensch.
Im Zimmer der Schwester. Ne? Aber ich fand total interessant, wie generell mit diesen einzelnen Elementen umgegangen wird. Also einmal ist das Trauma ja, also abgesehen von dem tatsächlichen Traumamoment, dass die Schwester da irgendwie dann noch erstickt ist, passieren ja noch ganz viele andere Dinge, weswegen das wahrscheinlich nicht mal nur Trauma ist, sondern wirklich so eine komplexe Sache, weil sie hat halt irgendwie, ihre Mutter ist irgendwie im Sterben, ihr Vater fängt währenddessen Affäre an. Wie sehr diese Stiefmutter jetzt tatsächlich abusive war, also jetzt abgesehen davon, dass sie halt die Schwester hat sterben lassen, was richtig abgefuckt ist, so, wissen wir ja nicht, ob sie der tatsächlich irgendwas getan hat. Also der Film suggeriert ja so ein bisschen, dass sie das nicht wirklich getan hat, sondern halt eher so passiv oder so eher im psychologischen Sinne irgendwie abusive war. Sie hat jetzt irgendwie nicht vermöbelt oder so ein Kram und der Vater auch nicht. Und trotzdem ist das alles in der gesamten Menge halt ein komplexes Trauma. Und viele Leute sind ja so, also viele Leute denken ja, du kannst nur eine posttraumatische Belastungsstörung haben, wenn du irgendwie im Krieg warst. Was ja überhaupt nicht stimmt. Und gerade wenn du sehr jung bist und wenn du so ein Kind bist und über längere Zeit ganz viele so einzelne traumatischen Dinge auch über halt so auf dich einprasseln, ja, dann führt es halt einfach dazu, dass deine Persönlichkeit sich entweder halt nicht ausbilden kann oder dass du halt irgendeine Persönlichkeitsstörung entwickelst.
Ich wollte es nicht sagen, aber da haben wir wieder die freudsche Überdetermination.
Ja, probably, aber ich meine, nicht alles, was Freud gesagt hat, ist ja auch kompletter Bullshit. Aber
ich glaube, auch das hier ist tatsächlich widerlegt, aber ich glaube, sowas ist gemeint.
Ne? Ja, ich meine, also, vieles ist ja, also, ne? Aber,
ja, ich wollte es auch nicht torpedieren, das finde ich, Traumata sind oft komplex.
Und ja, genau, und das ist, ne, also das fand ich in dem Film halt ganz interessant, dass der halt irgendwie so, also auch das total als irgendwie so valide irgendwie, ja, darstellt und gar nicht so dieses, es ist so irgendwas super mega heftiges passiert. Also das klingt natürlich jetzt total krass, wenn man das so erzählen so, aber man muss ja immer bedenken, die Mutter war halt eh schon todkrank und hat es wahrscheinlich einfach so on her own terms beendet und die Schwester ist halt erstickt, es ist halt ein Unfall so und natürlich ist das auch alles, sind das krasse Erlebnisse, aber das alleine reicht auch nach dem DSM-5 halt nicht für die Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung, sondern das muss halt über längere Zeit so einschneidend gewesen sein, dass es dann halt in diesem, quasi mit so einem Knall in der Psychiatrie dann quasi ja anscheinend ausgelöst wurde.
Ja, genau. Ich glaube, das ist bei vielen Traumata so, ist es oft komplexer, als wir uns vorstellen. Weil ich glaube, auch der erwähnte Kriegsveteran, der ist ja nicht so, wie er ist, weil einmal neben ihm eine Bombe explodiert ist, sondern eher so, weil es ein komplexes Gefüge von Erinnerungen ist und das ist passiert und dann ist der gestorben, dann habe ich das gemacht, was ist einfach so viel auf einmal irgendwie zusammenspielt. Genauso ziehen sich auch Kindheitstraumata eben oft über die gesamte Kindheit, über einen ganz langen Zeitraum, setzen sich aus vielen Puzzlesteinen zusammen irgendwie, ne?
So. Ja.
Ja. Ja, schon krass.
Wir können jetzt auf die Rolle des Vaters übergehen, weil zum Beispiel auch Vernachlässigung ist ja quasi auch also ist auch was, was halt gerade Kinder halt irgendwie stark traumatisiert. Und ich war so, es wird natürlich total mit diesem Märchenklischee von der Stiefmutter gespielt. Und ich bin immer so, bei diesem Fremdgehen und gerade wenn es irgendwie dann noch Familien sind oder verheiratet ist, dann ist irgendwie richtig krass, wird die Schuld immer voll oft auf die Frau irgendwie gelenkt.
Ja, ja.
Weil Leute dann sind so, okay, du hast die Familie zerstört, so, du bist so ein Homewrecker. Aber ich bin immer so, was ist mit Männern? So, was ist falsch mit Männern? Weil die Mutter ist irgendwie todkrank, das ist irgendwie die Pflegekraft von der Mutter, die Krankenschwester. Und der Vater geht halt fremd, während die halt krank ist. So. Das ist ja auch so ein ganz krass belastendes Muster, dass zum Beispiel Väter auch, also oder Männer halt manchmal fremd gehen, wenn die Frau schwanger ist oder so ein Kram. Männer generell einfach immer fremd. Also sehr oft zu mir, also es sind halt sehr oft Männer, machen Frauen auch, aber Männer machen es halt irgendwie teilweise wirklich in so einer super abgefuckten Situation. Dann erfährt man ja noch, dass er irgendwie so eigentlich ja gar keine Beziehung zu seinen Töchtern hat, so richtig. Ist total distanziert und er vernachlässigt die anscheinend auch total, diese Medikamenteneinnahme, was halt dann auch nochmal so medizinische Vernachlässigung ist. Mhm. Und anscheinend geht er ja auch in dieser Zeit, wo die Mutter krank ist, mit dieser Pflegekraft fremd, weil er ja anscheinend auch irgendwie nicht weiß, wohin mit seinen Scheißgefühlen. So. Das finde ich halt krass.
Da habe ich jetzt vieles zu. Ich glaube, genau, wir haben so ein paar typische Männertypen, die es so gibt, die so irgendwie ihre Gefühle, die sie sonst nie rauslassen, kanalisieren. Gewalt ist ein Thema, Sex hier ist eben so ein Thema. Das ist, also wir haben, diese Geschichte kennen wir sowohl aus dem echten Leben als auch eben so aus Filmen. Irgendwie, das ist diese Art von Arschlochvater. Und dann finde ich wirklich krass, wie völlig gefühllos er noch über den Film hinweg ist. Ne? Es gibt diese Szenen, wo ja die Tochter auch wirklich in der Rolle als diese Tochter glasklar formuliert, dass sie ihn braucht eigentlich so, weißt du? Und was er macht, ist dann wirklich so gar keine Gefühle zeigen, nur so ins Leere starren. Ich glaube, das, was er am meisten macht, ist so aus dem Fenster gucken oder an die Wand gucken, so, weißt du? Das ist irgendwie eine ziemlich krasse Figur. Also der als seine Art von mit Gefühlen umgehen, den Weg wählt, sie zu unterdrücken, so, weißt du? Also, dass er nicht mal den Schrank wegpackt, ne?
Ja, und ich meine, offensichtlich war ja auch nie irgendwie Raum für diese Trauer da.
Total, überhaupt nicht. Bei ihm auch gar nicht, ja.
Also, er redet ja dann auch nie über die Schwester, über die Mutter halt. Nur als er ihr sagt, irgendwie, deine Schwester ist tot, so, er macht das dann auch einfach so. Also, er wartet ja auch total lang ab, bis er sich dann Hilfe holt.
Ja.
Und dann holt er sich Hilfe in Form von halt dieser Stiefmutter. Obwohl ja total im Film klar wird, dass auch er weiß, dass Sumi halt ein Problem mit der hat.
Mhm. Zwischendurch habe ich mich gefragt, nimmt der Film vielleicht den Vater zu sehr in Schutz oder so? Weißt du, wird mit dem zu wenig abgehandelt? Aber ich finde eigentlich nicht, weil ich habe mir überlegt, eigentlich, wenn du mit dem Vater sympathisieren würdest, dann könntest du ihn auch als tragische Figur zeichnen. Weißt du, es könnte auch derselbe Film aus der Sicht des Vaters erzählt werden, der natürlich irgendwie damit überfordert sein kann, dass er da jetzt alleine sitzt und seine Trauer verarbeiten muss, während seine Tochter auf einmal Geister sieht und tausende Identitäten hat, so, weißt du? Und genau das wird ja nicht gemacht. Eigentlich ist er doch fast der schlimmere Antagonist, weißt du? Gerade beim zweiten Gucken ging es mir so. Dann, als ich wusste, dass die Stiefmutter nicht real ist oder diese Version der Stiefmutter nicht real ist, habe ich dann erst gemerkt, wie, weiß nicht, furchtbar abusiv und ausnutzerisch der Vater sich verhält, so. Natürlich von mir aus nicht immer absichtlich, aber einfach auch, ja, vielleicht furchtbar und als diese Antagonistenfigur. Finde ich schon krass.
Ich fand die Szene, wo er halt diesen Vogel irgendwie im Garten verbuddelt. Da war ich auch so, Männer verbuddeln lieber irgendwas im Garten als in Therapie.
Der hat mich auch an so tausend andere Filmväter erinnert, die dann einfach buddeln gehen.
Ja, voll. Also es war so wild. Und vor allem auch so, es war ja auch nur ein Vogel, ne? Der hat sich auch nicht gefragt, wo ist der andere Vogel? Mhm. Und offensichtlich wurden diese Vögel ja umgebracht. Und er war auch so, ja, okay, ich gehe den jetzt halt so begraben. Anstatt irgendwie, das ist ja spätestens der Zeitpunkt, wo du so bist, so, boah, krass, was ist mit meiner Tochter los? Ja.
Das erinnert mich an so viele fiktive und auch reale Väter, die so, weißt du, irgendwie, ja, es gibt diesen Vorfall in der Familie, dies und das passiert, ich kann überhaupt nicht darüber reden und es gar nicht verarbeiten, aber ich kann irgendwie das Blut meines eigenen Vaters, der gerade verstorben ist, aus der Badewanne putzen oder so, weißt du, das ist so, das ist weißt du, ich meine, das gibt es. Das ist eine Art von, so funktionieren ganz viele Typen im Patriarchat, die irgendwie nie gelernt haben, ihren Gefühlen umzugehen. Das ist dieser Mechanismus. Und ich sehe diesen Filmvater da sehr, sehr stark und habe ganz viel wiedererkannt von dem, was wir sehen. Das ist schon, also ich glaube, das zurückzuspiegeln als Antagonisten auf die Tochter, die mit der Situation überfordert ist und ihn eigentlich braucht, finde ich richtig heftig. Das ist so, das ist übel, ja.
Ja, total. Also es wird ja dann auch so, eben durch die Rolle, die dieser Vater in dem Film einnimmt, auch halt einem bewusst, warum Sumi dem halt auch einfach nichts erzählt. So,
ja,
so abwesend ist. Wie fandst du eigentlich die Perücke von dem Vater?
Was ist mit der Perücke?
Ich fand's so wild, es ist einfach aus, hätte er so einen Helm auch.
Da sind wir da beim Kriegstraumatisierten, nein. Ja, der Vater, ne? Ist eine Figur. Ist eine Figur. Ich bin richtig froh, nach und nach immer froh, dass der Film nicht das Mitleid mit ihm zeigt und ihn als die tragische Figur zeigt.
Voll. Ja. Ich glaube, irgendwer auf Letterboxd hat auch geschrieben, dass das the most father figure
ist. Ja, schon. Das ist so, im amerikanischen Remake würde das Ethan Hawke spielen, so. Weißt du, das ist...
Es gibt ein Remake.
Wirklich? Ja. Oh, wer spielt den Vater?
Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich jetzt nicht so deep nachgeguckt. Das ist von 2009. Egal. Und da heißt irgendwie The Uninvited.
Oh, stimmt. Ich habe ein paar Artikel gelesen, die miteinander vergleichen. Ich dachte halt, weil sie thematisch gleich sind, aber...
Nee, das ist wohl ein Remake sollte auch A Tale of Two Sisters heißen und wurde dann aber irgendwie doch The Uninvited.
Interessant. Der Vater scheint hier David Strathairn zu sein. Oh ja, das ist auch ein richtiger Vater.
Mhm. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja. Und vielleicht auch doch. Muss erst googeln.
Du hast das Bild gerade gesehen. Eher so kleine Rollen. Aus Sopranos kenne ich ihn.
Ja, da sehe ich ihn.
da sind wir wieder ein bisschen beim, weiß nicht, asiatischer Horror kommt mehr in den Westen und man macht erstmal ein Remake, ne? Das ist auch so, das ist ja bis heute nicht weg, dass es so ist.
Was ja immer total wild ist, weil ja die Remakes dann auch immer beschissener bewertet sind. Ja, weil der geht ja jetzt sogar noch einigermaßen. Aber da ja dann auch jeglicher kultureller Blick darauf dann ja auch einfach weg ist.
Ne? Das hast du so oft, das ist auch ewig, wenn du dich mit der Kultur, aus der der Film kommst, ein bisschen auskennst, merkst, okay, das ist ein Film, der spielt in Dänemark. Ich weiß nicht, und das sind Dänen, die reden über dänische Themen und dänische Probleme und dann gibt es den gleichen Film nochmal aus den USA und er ergibt einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Ich glaube, viele auch von so Remakes von koreanischen Filmen vergessen komplett, was irgendwie denn ausgemacht hat. So, weißt du? Ich glaube, das Total. Ist oft das Problem. Ich habe den hier nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht, aber ich glaube, das ist oft der Grund, weshalb sich Remakes so seelenlos manchmal anfühlen. Sie vergessen halt, dem was hinzuzufügen und das können nur sehr wenige. Ja. Man kann ja, weißt du, die gleiche Geschichte erzählen, aber mit einem amerikanischen Blick auf die Dinge. Das ist ja auch eine interessante Perspektive. In dem Land passiert ja auch was, ne? Ja.
Leider.
Da passiert eine ganze Menge sogar.
Wenn wir beim Thema sind, hast du noch irgendwas anderes, sonst würde ich über koreanischen Horror reden.
Ich glaube nicht, die großen inhaltlichen Themen. Genau, mein letzter Punkt war, was macht der Vater? Und dann drei Fragezeichen.
Was macht der Vater?
Habe ich durch.
Mal wieder nichts. Also ich habe ja noch ein bisschen was zu koreanischem Horror aufgeschrieben. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob Leute das vielleicht so ein bisschen überhypen oder vor allem in den 2000er Jahren so überhyped haben. Und ich glaube auch, dass so dadurch, dass koreanischer Horror ja dann auch irgendwann übergeschwappt ist, dass man das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so unterschiedlich zu zum Beispiel amerikanischem Horror sieht. Man sagt halt so ein bisschen, dass irgendwie der Fokus da eher so auf dieses, ja, auf das Leiden irgendwie der Charaktere fokussiert ist und halt nicht so auf dieses Blood and Guts, irgendwie sagt man so. Also halt so dieser Horror von ist blutig und brutal.
Ja.
Was aber, glaube ich, ja eben sehr kulturell ist, worüber wir ja auch eben gerade geredet haben, ist eben diese Geschichte von dem weiblichen Geist, das ist irgendwie auch in eben diesem Märchen irgendwie vorkommt.
Auch so böse Mütter und so sind ganz oft ein Thema in koreanischen Horrorfilmen, ne?
Ja, total. Und irgendwie, da gibt es halt irgendwie das Han-Konzept. Das ist so ein Konzept von irgendwie einer Emotion, wofür wir wahrscheinlich einfach wieder so im Deutschen, im Amerikanischen einfach kein Äquivalent zu haben. Ja, das ist so eine Form von eben Trauer, worüber wir eben geredet haben. Ja, aber auch so Dinge abschließen, so Resentment. Und es gibt halt irgendwie im Koreanischen den Glauben, dass wenn Frauen sterben, bevor sie irgendwie ja geheiratet haben und Kinder hatten irgendwie, dass sie dann nicht auf die andere Seite übergehen können. Mhm. Kann man jetzt natürlich bei dem Film sagen, die war verheiratet und hatte Kinder. Wird natürlich auch so ein bisschen unterbrochen von der Mann geht fremd und ihre Töchter sind ja nicht irgendwie, es sind halt einfach noch Kinder. So. Fand ich ganz interessant. Weil halt anscheinend, wie gesagt, so dieses Konzept von der weibliche Geist irgendwie auch an so eine kulturelle Emotion irgendwie gebunden ist und halt irgendwie halt auch an so einem Volksglauben.
Ja, voll.
Dann hatte ich am Anfang, ja, haben wir darüber geredet, dass dann ja so koreanischer Horror rübergeschwappt ist. Mhm. Und zwar ist A Tale of Two Sisters bis heute der umsatzstärkste koreanische Horrorfilm.
Wirklich?
Und der erste, der in amerikanischen Kinos gezeigt
wird. Oh, das ergibt voll Sinn, ja. Ist witzig, also weißt du, ich erinnere mich auch, was es für eine heiße Zeit und für ein geiler Scheiß war. So, als Connoisseur Voll. Hat man auf einmal koreanischen Horror geschaut, japanischen Horror auch. Und ich finde es spannend, weil man da mal so jetzt live dabei war. Das war in unserer Lebenszeit, weißt du. Ich sehe manchmal so YouTube-Essays darüber, die halt erzählen, wie in den 60ern sich irgendwie amerikanische Western und japanische Samurai-Filme einander angenähert und voneinander gelernt haben, so, weiß nicht. Und ich glaube, das ist so cool, weil da waren wir irgendwie selber schon am Leben und irgendwie erwachsen genug, um mitzubekommen, dass es das irgendwie gerade passiert. Und wie du auch gerade sagst, hat man sich, glaube ich, heute ein bisschen angenähert, so, weiß nicht. Wir haben auch Stilelemente ausgetauscht, aber ich weiß noch genau, wie das in den 2000ern ein riesenheißer Scheiß war und schon ein bisschen was anderes. Andere Stilmittel, auch ein bisschen andere Art von Schauspiel
Total.
Oder so.
Ich glaube, The Ring ist ja so, glaube ich, mit so das bekannteste Beispiel. Aber ich weiß auch, dass Leute immer gesagt haben, so, boah, dieser koreanische Horrorfilm, der ist halt richtig krass. Der ist so psychologisch, so psychisch ist er richtig heftig, so. Ja, das ist so, das hat dann wieder irgendwer irgendwohin mit hingebracht, so. Und hat sich das so reingezogen und dachte so, boah, krass, so, das ist so, das habe ich vorher noch nie gesehen. Und so hat man das dann halt auch die ganze Zeit erzählt und verkauft. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieses her, dass bei A Tale of Two Sisters, vor allem in älteren Reviews, Leute sind so, boah, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Da denke ich heute noch drüber nach. So.
Ich lese dann auch immer so alte Kommentare auf Moviepilot oder so von 2007, die einfach vom Ton auch dem Film ganz anders nochmal gegenüberstehen, als man das vielleicht macht, wenn man ihn heute zum ersten Mal sieht, so wie ich jetzt, ne?
Ja, voll.
Ja. Es war eine heiße Zeit, ne? Ich denke, wir hatten The Host, wir hatten Old Boy, so diese ganze, weißt du, diese ganzen,
ja. Ich glaube, der Vater hat dann hinterher auch in I Saw the Devil mitgespielt.
Den gucke ich mir jetzt vielleicht auch
nochmal an. Hat der Regisseur den nochmal aufgewärmt.
Hat man ja oft so, ne? KollaborateurInnen, die immer wieder kennen. Ne?
Ja, ich hatte noch geguckt, was die anderen irgendwie gemacht hatten. Mhm. Ja.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Der hat dann in I Saw the Devil noch mitgespielt und der ist ja von 2010.
Ja, ja, ich glaube, der landet jetzt auch auf der Watchlist. Ich bin es doch gehuckt.
Das ist ja so ein Revenge-Film.
Ach je. Ja. Aber kommt auch wieder gut weg. 4,0 auf Letterboxd sehe ich gerade. Haben wir noch was zu unserem Film hier?
Ich glaube nicht mehr, oder? Also man kann da natürlich jetzt auch einige Dinge irgendwie diskutieren, aber ich glaube so das Wesentliche.
Ich habe für mich mal wieder gemerkt, dass so ein Film, der wird besser, je länger man drüber spricht, so, weißt du? Ich glaube jetzt, wo ich hier schon Letterboxd offen habe, muss ich da gleich nochmal einen halben Stern hochgehen oder so. Ich finde schon, da steckt eine Menge drin und gerade wenn ein Film auch einfach in der Lage ist, sich so zum drüber sprechen, drüber nachdenken zu bringen, das ist ja eigentlich das, was wir hier immer suchen, ne?
Voll.
Ein Horror, der was in dir auslöst, mit dir macht.
Ja, also ich mag den ja tatsächlich auch sehr gern. Ich fand den jetzt nur beim Gucken, hatte ich irgendwie so das Gefühl, der ist nicht so gut gealtert.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also man merkt, dass das so ein 2000er Film ist.
Das auf jeden Fall.
Aber nicht ganz so schlimm wie so, keine Ahnung, Final Destination.
Wo ich gerade nochmal das Cover sehe, bin ich nochmal beim Thema Farbstimmung. Ich finde witzig, wie der Vater, also mit Frisur und Anzug und allem so, die Farbe Grau repräsentiert, ne?
Ja, voll.
Wenn das sonst sehr in so verschiedene tiefe Töne gesteckt ist, die ganze Kulisse. Ja. Aufregend. Ist ein Film. Ich freue mich, dass ich ihn entdeckt habe hier. Das ist echt cool.
Es ist ein Film. Es ist
einer der Filme aller Zeiten. Ja, geil. Möchtest du uns zum Abschluss noch von mir wissen, was wir beim nächsten Mal schauen?
Auf keinen Fall. Immer Angst, dass es die Kabine.
Ich wollte es gerade sagen. Keine Sorge, es ist nicht die Kabine. Ich bin ja immer ein Hin- und Her-Christ. Macht mal wieder so ein Klassiker, macht mal wieder was Obskures, macht mal was zum Thema Männlichkeit. Wir sind irgendwo dazwischen. Wir schauen mal wieder einen Werwolf-Film. Ich dachte, das ist so ein Thema. Das ist ja ein
Evergreen. Wieder.
Hatten wir schon mal einen Werwolf-Film hier? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube nicht, oder? Werwolf-Film auch nicht mehr so groß, ne?
Nee, aber der hier ist relativ aktuell, von 2020. Wow. Von Author, Director, Actor Jim Cummings. Gucken wir The Wolf of Snow Hollow. Ist erstens mal wieder ein Film, der ja, glaube ich, mehr versehentlich sehr viel über Männlichkeit und Rollenbilder erzählt. Aber vor allem steht hier ein Thema im Vordergrund, über das ich gerne reden möchte, finde ich diesen Film gerne als Aufhänger hätte. Nämlich das Thema Polizei. Das Thema Polizeihorror, Polizeiarbeit im Horror, Gerade weil wir hier einen Polizisten als Protagonisten haben, das ist auch was der Regisseur in verschiedenen Filmen macht. Da gucken wir mal rein. Ist ein Horrorfilm, der will ein bisschen Richtung Komödie, glaube ich auch. Aber es trotzdem, ja.
Glaubst du?
Ich habe ihn schon mal gesehen und habe mir vor allem dazu notiert, dass ich ihn irgendwann mal zum Thema Polizeiarbeit hier in der Schere vorbringen möchte. Weil man da, glaube ich, viel sagen kann. Und gerade die Idee, was ist da lustig und was ist eigentlich nicht mehr lustig. Ist so ein bisschen.
Hast du mal geguckt, dass der Regisseur 2018 einen Bullenfilm gemacht hat?
Ja, von ihm ist doch Thunder Road.
Deswegen, absolut.
Deswegen, auch hier, das ist das zweite Mal, dass er sich selbst spielt und sich selber als Polizist. Das ist auch irgendwie kein Zufall, ne? So.
Okay, crazy.
Kann man mal drüber sprechen. In Thunder Road mochte ich den Kurzfilm, auf dem es basiert, sehr gerne, weil es natürlich auch mit einem Bruce Springsteen-Song zu tun hat. Selbst da kann man lange darüber diskutieren, warum muss er da auch noch Polizist sein? Also er taucht da auf der Beerdigung seiner eigenen Mutter natürlich in voller Uniform und so weiter auf und redet immer wieder davon, wie wichtig es ihm ist, auch Arm des Gesetzes zu sein. Ich glaube, mit dem Vorwissen kann man auch diesen Werwolf-Film, The Wolf of Snow Hollow, mal gucken. Ich bin gespannt. Jim Cummings.
Ich bin auch gespannt. Sehr gespannt. Ich kenne ihn gar nicht.
Ist ein Thema, das ich schon länger mal machen wollte und ich glaube, da bietet sich der Film für mich sehr stark an.
Ja. Und aktuelle Ereignisse.
Genau. Das waren wir mal wieder, ja.
Das war's.
Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. Ich danke wie immer für die Filmempfehlung und auch für das spannende Gespräch darüber. Ich nehme auf jeden Fall einiges mit. Nicht nur neue Einträge auf meiner Watchlist.
The Uninvited. Ja dann.
Schwede. Das konnte schon mal besser.